Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier in der Werkstatt, draußen bei der Übertragung und auch zu Hause beim Livestream. Wir sind an verschiedene Orte und doch durch die Gemeinschaft der Familie Gottes miteinander verbunden. Lasst uns diesen Gottesdienst fröhlich miteinander feiern. Und das tun wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass wir heute wieder miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Lass uns jetzt zur Ruhe kommen von der Hektik der vergangenen Woche und mach uns bereit, auf das zu hören, was du uns sagen möchtest. Wir bringen dir alles, was uns belastet und was uns Angst und Sorgen macht. Danke, dass wir dir alles sagen dürfen und dass du uns jetzt nahe bist. Segne du uns und unsere Gemeinschaft miteinander. Amen. Wir wollen miteinander singen und wir dürfen auch wieder miteinander singen. Sei willkommen hier. Ja, seid alle herzlich willkommen. Heute ist schon der dritte Sonntag unserer Themenreihe Leben mit Vision, wozu lebe ich? Und heute ist das Thema um zur Familie Gottes zu gehören. Zur Familie. Jetzt frage ich mal die Kinder. Familie, was fällt euch denn spontan zur Familie ein? Wer gehört da zum Beispiel dazu? Also die Geschwister, Mama, Papa und man selber. Noch mehr Ideen? Wer gehört sonst noch zur Familie? Die Katze, ja, die gehört auch zur Familie. Manche haben auch einen Hund. Und sechs Haken, also die Familie wird immer größer. Also Oma und Opa und auch die Hühner. Onkel. Gibt's Onkel und Tante gibt es auch noch. Also Familie, jetzt wird noch größer. Also ganz viel gehört zur Familie. Und was passiert denn so in der Familie? Was kann denn sonst noch in der Familie sein? Was macht die Familie aus? Dass man zusammen isst? Urlaub zusammen macht? Ja, also schöne Erlebnisse miteinander sind in der Familie. In den Gottesdienst gehen, natürlich zusammen. Sich streiten gehört auch dazu. Und aber ganz wichtig hinterher, sich wieder versöhnen, vertragen. Jetzt habe ich es nicht verstanden. Zusammen Film gucken, was Schönes zusammen machen. Genau. Sich helfen, wenn jemand traurig ist, auch trösten. Also Familie ist ganz, ganz vielfältig. Aber Familie ist auch noch viel mehr. Wir alle wurden als Teil von Gottes Familie erschaffen. Eine Gemeinschaft, wo wir alle dazugehören dürfen. Und wir haben hier vorne als Symbol einen Baum stehen. Der sieht im Moment noch ziemlich kahl aus. Aber auf den Tischen, auf den Fenstersimsen hier an der Seite, da liegen Blätter, ganz verschiedene, so verschieden wie ihr auch seid. Und da dürftet jetzt euren Namen draufschreiben und dann kleben wir die Blätter an unseren Baum. Und ich glaube, dann wird es gleich ganz bunt und vielfältig. Ihr dürft die Namen draufschreiben und ich würde ein paar Kinder bitten, die Blätter dann einzusammeln. Wer könnte mir denn da helfen? Also draußen kann man das auch machen. Und alle, die zu Hause sind, ihr dürft euren Vornamen in den Chat reinschreiben, dann übertragen wir euren Namen auch auf so ein Blatt und dann seid ihr auch ein Teil von unserer Gemeinschaft hier und werdet mit dazugeklebt. Also traut euch an alle zu Hause.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Schön, euch wieder hier in der Werkstatt zu sehen, dass auch ihr zu Hause an den Bildschirmen und an den Laptops jetzt wieder mit unter uns dabei seid. Schön, dass es diese technischen Möglichkeiten gibt. Heute wollen wir uns den zweiten Auftrag für unser Leben anschauen. Vor zwei Wochen ging es ja um Anbetung. Und wir haben das damals definiert als unsere Antwort auf Gottes Liebe. Also ganz umfassend, nicht nur Lieder singen, sondern mit unserem ganzen Leben Gott Danke sagen, Gott ehren, ihn lieben. Heute geht es um den zweiten Grund unseres Daseins auf dieser Erde. Der zweite Lebensauftrag, ja, der lautet: Ich lebe, um zu Gottes Familie zu gehören. Im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 10, da lesen wir in der Übersetzung Neues Leben: Denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Also mit anderen Worten, Gott wünscht sich eine Familie, eine möglichst große Familie. Deswegen erschuf er nicht nur Adam, sondern auch die Eva dazu und gab ihnen den Auftrag: Mehret euch. Gott liebt alle Menschen und er lädt auch dich ein, Teil seiner Familie zu sein. Im Epheserbrief heißt es: Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Ein Bibelvers, ich habe es hier angeschaut, uns eigentlich einrahmen sollten. Denn in einem Satz sagt der Paulus, warum, durch wen und wozu wir leben. Warum? Aus Liebe. Der Grund ist Gott. Und wozu wir leben? Aus Liebe durch Christus, das ist das durch wen? Was ist da gemeint? Durch sein Leben, durch sein Sterben, durch sein Auferstehen. Damit verfolgt Gott den Plan mit uns Menschen. Wir sollen seine Kinder sein. Die ganze Bibel ist ja im Grunde eine ausführliche Beschreibung dieser Geschichte, wie Gott eine Familie gründet und wie er sie wachsen lässt und wie auch wir Teil davon werden können. Gott kam in Jesus selbst in diese Welt. Durch die Tragik dieser Liebesgeschichte von Gott und Menschen beschreibt der Evangelist Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums mit ganz wenigen Worten. Er, Gott, kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Stell die Frage deswegen an uns: Glaubst du an Jesus? Glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist, der dich liebt? Glaubst du, dass er am Kreuz für deine Schuld gestorben ist? Dann sag ihm Danke. Dann bete ihn an. Dann nimm sein Liebesangebot an. Sobald du Jesus als den Herrn und Gott in deinem Leben aufgenommen hast, bist du ein Kind Gottes. Dann hast du Gott zum Vater und plötzlich ganz viele Geschwister. Ganz viele Schwestern und Brüder im Herrn, sagen wir so schön. In 1. Petrus 2, Vers 17, da heißt es: Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Mit anderen Worten, liebe Gott und liebe deine geistliche Familie. Denn deine geistliche Familie, die wird in Ewigkeit bestehen bleiben. Die rein irdische Familie, die endet rechtlich mit dem Tod. Die geistliche Familie, die bleibt jedoch ewig bestehen. Gott möchte, dass wir lernen, die geistliche Familie zu lieben, weil das eine Vorübung für die Ewigkeit ist. Im Himmel werden wir Gott lieben, da werden wir ihn anbeten. Und zwar mit allen Menschen, die Jesus auch als ihren Retter angenommen haben. Wir werden dann ewig zusammen sein und sollen und dürfen heute schon einüben, miteinander auszukommen. Darum geht es heute. Also aus der ersten Lebensaufgabe, Gott zu lieben, was wir als Anbetung definiert haben, folgt die zweite Lebensaufgabe, meine geistlichen Brüder und Schwestern zu lieben. Und das nennen wir Gemeinschaft. Es meint die gelebte Liebe unter den geistlichen Geschwistern. Und es soll kein Lippenbekenntnis sein, sondern das soll sogar unser Markenzeichen sein. Daran soll man uns, alle Jesus-Nachfolger, erkennen. In Johannes 13, da schreibt oder sagt Jesus mal zu seinen Jüngern: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch untereinander lieben. Und dann: An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander, untereinander, wird die ganze Welt erkennen, zu wem wir gehören. Oder sie wird es aber nicht erkennen, wenn wir uns nicht lieben. Das ist die Konsequenz. Rick Warren, der Autor unserer Themenreihe, schreibt dazu: Gott will, dass alle Menschen, die noch nicht zur Familie Gottes gehören, sehen, wie groß die Zuneigung der Familienmitglieder zueinander ist. Das soll in ihnen den Wunsch wecken, ebenfalls Teil von Gottes Familie zu werden. Gott möchte, dass wir einander lieben, weil es auch darum geht, wo die anderen die Ewigkeit verbringen. Heute geht es also um unser zweites Lebensziel, um Gemeinschaft. Was ist für dich Gemeinschaft? Mit vielen Leuten zusammen in einem Raum sein, das Gleiche tun, ist noch nicht das, was christliche Gemeinschaft eigentlich meint. Es geht noch um viel mehr. Gemeinschaft im biblischen Sinne hängt immer mit Liebe zusammen. Gemeinschaft bedeutet, Gottes Familie zu lieben. Im 1. Johannes 4, 21 steht: Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Es gibt gar keine andere Option. Auch wenn wir das vielleicht bei dem einen Bruder oder der einen Schwester gar nicht so leicht fällt, vielleicht sogar eine echte Herausforderung darstellt. Es ist meine Aufgabe, ihn zu lieben. Nicht wegen seiner Fehler, sondern trotz seiner Fehler. Weil das Gleiche ja auch gilt. Vermutlich bin doch auch ich mit meinen Ecken und Kanten für euch, für den einen oder anderen eine Herausforderung. Und trotzdem gilt es, wir sollen einander lieben. Ja, kann das gelingen? Wenn das Ziel klar ist, ich will ihn lieben lernen, und wenn klar ist, dass Gott es will, und er mir ja auch zusagt, ich helfe dir dabei, und zwar zuerst werde ich dich verändern und den anderen auch, dann kann das Unmögliche auch gelingen. Das Leben als Christ ist kein Ego-Trip. Allein geht man ein. Du brauchst, auch du, brauchst andere Menschen, die dir zur Seite stehen. Dabei spielt sich die Gemeinschaft auf vier Ebenen ab. Wir schauen uns mal die erste Ebene an. Die erste Ebene von Gemeinschaft besteht im Teilen. Das Teilen ist ein typisches Kennzeichen der Freundschaft. Schon bei unserem Silas in der Schule, wenn er irgendwas mitbringt zum Festbern und sein Freund hat nichts dabei oder vergessen, dann teilt man. Man lernt, mit Freunden zu teilen. In der Apostelgeschichte lesen wir, was die erste Gemeinde in Jerusalem ausgemacht hat. Da heißt es, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Oftmals wird hier allein der materielle Aspekt verstanden. Aber diese Leute, die teilten bei weitem viel mehr als nur ihre Güter. So viel hatten sie eh nicht. Sie trafen sich regelmäßig zum Beten, heißt es. Also teilten sie auch ihre Zeit. Sie teilten dort ihre Erlebnisse. Sie brachten das alles gemeinsam im Gebet vor Gott. Darf ich dich mal ganz persönlich fragen, mit wem teilst du regelmäßig dein geistliches Leben? Wer echte Gemeinschaft auf einer freundschaftlichen Ebene erfahren will, der muss auch bereit sein, sich regelmäßig zu treffen. Der muss diesem Treffen auch eine Priorität in seinem Leben einräumen. Seit ich in Liebenzell studiert habe, habe ich eine ganz enge Zweierschaft mit dem Dave Jarsitz. Ich habe ihn immer wieder als Beispiel hier an der Predigt genannt. Mittlerweile ist er Missionsdirektor geworden. Sein Terminkalender noch mal viel voller. Jetzt hat er mich letzte Woche kontaktiert und hat gesagt, Thomas, wir müssen längerfristiger planen. Jetzt haben wir einen Termin ausgemacht für den 25. Juli. Da hat er einen Tag, wo er sich extra Zeit nehmen möchte. Und dann werden wir Sonntagabend noch miteinander losfahren in eine kleine Ferienwohnung von einem Freund, werden da in den Abend starten und den ganzen Montag miteinander verbringen. Wir müssen diesen Treffen eine Priorität einräumen. Anders entwickelt sich keine tiefe Freundschaft. Im Brief an die Hebräer wird es mal ganz offen angesprochen als Defizit in der Gemeinde. Und da steht dann, einige haben es sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr doch einander Mut machen. Entschuldigung. Ich will euch auch Mut machen, regelmäßig auch hier in die neue Werkstatt zu kommen oder regelmäßig den Livestream einzuschalten. Unsere Gottesdienste, aber auch unsere Kleingruppen wollen so ein Ort sein, wo man Gemeinschaft erleben kann. Wo man sich dann auch mitteilen kann, austauschen, gegenseitig ermutigen. Wie wertvoll das sein kann, erfährt man aber erst, wenn man es mal erlebt hat. Jeder Einzelne hat in der Gemeinschaft was zu geben und darf von den anderen was empfangen. Ich will dich ermutigen, teile deine Erfahrungen. Denn das ist das, was auch die erste Gemeinde ausgemacht hat, deine Erfahrungen zu teilen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Einige singen ein Loblied, andere unterweisen die Gemeinde im Glauben. Einige geben weiter, was Gott ihnen offenbart hat, damit alle lernen und alle ermutigt werden. Auch wir wollen diesem Weitergeben von persönlichen Glaubenserfahrungen Raum geben. Jetzt während dieser Themenreihe vor allem in unseren Kleingruppen. Dafür ist extra Zeit eingeplant. Und ich will dir Mut machen, beteilige dich daran. Gib anderen weiter, was dich gerade bewegt. Was vielleicht diese Themen bei dir auslösen, welche Gedanken du dazu hast, was sich im Gottesdienst angesprochen hat oder in einem der Gedankenimpulse in dem Buch oder in den E-Mails, in den Kurzimpulse, die ich euch weiterleite. Teile deine Erfahrungen mit jemand anderem in den Kleingruppen. Eine andere Art zu teilen ist es, sich gegenseitig beizustehen in Höhen und in Tiefen. In Freud und in Leid. Uns allen gilt die Aufforderung von Paulus aus dem Römerbrief. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Aber auch, warum? Das Fröhlichsein miteinander scheint einfacher zu sein. Wir sollen aber das andere auch nicht vergessen. Dort, wo Menschen in Leid sind, sie nicht aus dem Blick verlieren. Auch wenn es vielleicht dann schwieriger ist, auf jemanden zuzugehen, wo man weiß, dem geht es gerade nicht gut. Wer im Glauben fröhliche und leidvolle Erfahrungen gemacht hat, egal wo, vielleicht bei der Erziehung der Kinder, oder wer durch eine Beziehungskrise gegangen ist, der kann anderen in ähnlicher Lage einen wertvollen Beistand leisten. Wir müssen nicht alles selber durchmachen und schon gar nicht alleine durchstehen. In einer guten Gemeinschaft dürfen und sollen wir einander eine Hilfe sein. Kleingruppen oder Zweierschaften sind so ideale Orte, um das einzuüben. Trost zu empfangen und zu geben, Beistand zu leisten. Dabei helfen wir einander, auf dem Weg des Glaubens zu bleiben und auch im Glauben und im Vertrauen auf Gott zu wachsen. Und das stärkt dann wieder unsere gesamte Gemeinschaft. Gesunde Glieder bilden eine gesunde Gemeinde. Damit komme ich zur zweiten Ebene. Gemeinschaft ist auch Zugehörigkeit. Ging es beim Teilen um die geistliche Freundschaft, so geht es bei der Zugehörigkeit um die geistliche Verwandtschaft. Freunde, die sucht man sich aus. In eine Verwandtschaft wird man hineingeboren. Auch in die geistliche Gemeinschaft. Durch den Glauben an Jesus sind wir neu geboren und plötzlich in einer neuen Verwandtschaft. Wer durch den Glauben an Jesus ein Kind Gottes wird, der erlebt eine geistliche Neugeburt und erlebt, dass er nicht alleine auf dieser Welt ist, sondern viele Brüder und Schwestern hat, die sehr unterschiedlich sind, so wie auch unsere Verwandtschaft, sehr unterschiedliche Leute hat. Und nicht alle sind uns vielleicht gleich im ersten Moment so sympathisch, aber sie gehören zu uns. In Epheser 2, Vers 19 spricht Paulus zu den Gläubigen aller Nationen, was daraus folgt. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Der gemeinsame Glaube zu Jesus verbindet uns zu einer geistlichen Familie, zu einer weltweiten geistlichen Verwandtschaft, die aber vor Ort ganz konkret gelebt werden soll. Die Verwandtschaft, die weit weg wohnt, der kann nicht gut aus dem Weg gehen. Die aber bei mir im Haus wohnt oder im Nachbarhaus oder am Ort, da würden die Leute schon auch gucken, ja, die gehören doch eigentlich zusammen. Warum machen die nichts zusammen? Warum reden die nicht miteinander? Warum lieben die sich nicht? Es stellt sich wieder die Frage an jeden von uns, wozu gehörst du? Wo gehörst du dazu? Gott möchte, dass jeder von uns zu einer Gemeindefamilie gehört. Auch du solltest eine Gruppe von Christen finden, wo du sagen kannst von Herzen, hier gehöre ich dazu. Ich erinnere mich noch ganz gut an das Zeugnis von Martin und Christ Mute, die mal hier vorne waren bei ihrer Mitgliederaufnahme und dann erzählten, wie sie schon jahrelang hier in Neckartenzlingen wohnen, aber immer auf der Suche waren nach ihrer geistlichen Heimat. Dann haben sie sich irgendwann uns angeschlossen, wo sie uns kennengelernt haben, hier dieses Projekt kennengelernt haben. Aber warum haben sie sich uns angeschlossen? Nicht, weil wir so eine tolle Gemeinschaft sind, weil wir perfekt sind, weil wir die perfekten Christen sind, sondern weil sie spüren, hier ist irgendwie der gleiche Geist Gottes am Wirken. So wie in dem schönen Bild von dem Baum hier. Alle Blätter hängen am gleichen Stamm und werden vom gleichen geistlichen Saft ernährt. Auch wenn jeder Einzelne sehr individuell ist, so besteht doch eine innige Verbindung. Spürst du, dass dich etwas hier mit deinen Geschwistern hier im Raum verbindet? Etwas Geistliches? Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich nicht irgendwie in meinem Pass ablesen lässt oder an meinem Namen, sondern eine geistliche Verbindung zueinander? Spürst du, dass sich hier etwas verbindet, das Gottes Liebe zum Kern hat? Dann mach's doch so wie Martin und Christ Mute. Wird Mitglied in dieser Gemeinschaft. Nicht, dass daran alles hängt, sondern dass du damit zum Ausdruck bringst, da möchte ich dazugehören. Vielleicht bist du aber auch noch unsicher, bist noch auf der Suche, wo du hingehörst. Das entscheidest ganz alleine du. In Deutschland ist ja jeder frei, seinen eigenen Glauben und seine eigene Gemeinde zu wählen. Früher war das mal vorgegeben, wenn du in dem Bundesland lebst oder an dem Ort bist, dann gehörst du dort dazu. Du hast die freie Wahl. Leider führt die große Auswahl heute für viele eher zu einer Überforderung. Mit der Folge, dass man sich eben nicht entscheiden kann und am Ende überall ein bisschen und nirgends so richtig dazu gehört. Die Bibel hat einen Ausdruck für solche, die nirgends dazugehören, das sind Waisenkinder. Die sind Kinder Gottes, aber die haben keine Familie. Und das soll und das muss es unter Christen nicht geben. Im Römerbrief schreibt der Paulus, gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Wir sind also nicht nur unabhängige Individuen, sondern wir hängen zusammen und wir gehören zusammen und wir brauchen einander. Gemeinschaft braucht Mitgliedschaft. Gemeinschaft ist das, wo einzelne Glieder miteinander verbunden sind. Und zwar so, dass sie aufeinander angewiesen sind. Und jeder Einzelne, den man hier auf diesem schönen Bild rausnehmen würde, würde eine Lücke hinterlassen. Dann fehlt etwas. Auch du bist ein Teil, ein lebendiges Teil, ein Glied am Leib Christi. Und wenn du sagst, ich liebe Jesus, aber die Gemeinde Jesu auf Erden, die ist mir nicht so wichtig. Dann sagst du eigentlich, ich liebe dich, Jesus, aber deinen Körper liebe ich nicht. Das geht nicht. Gott will, dass wir alle ein Teil der Familie Gottes werden und einander lieben. Damit kommen wir zur dritten Ebene. Gemeinschaft besteht im gemeinsamen Dienen. Gemeinschaft ist eben auch Partnerschaft. In einer guten Partnerschaft hat jeder seine Aufgabe. Wie auch in jeder Familie gibt es in der Gemeinschaft der Familie Gottes für jeden Freiheiten und Verpflichtungen. Nur so kann Gemeinde und Familie Gottes funktionieren. Im 1. Korintherbrief schreibt uns der Paulus, wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Gott möchte mit dir und durch dich seine Gemeinde weiterbauen. Nur mit deinen Gaben und mit deinen Fähigkeiten kann Gott Gemeinde bauen. Paulus bringt es hier auf den Punkt. Jeder Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Das schreibt er an die Gemeinde in Ephesus, die er selber gegründet hat. Und wenn man so ein bisschen nachforscht, wohl über 2 Jahre lang auch geleitet hat. Und trotzdem muss er diese Menschen immer wieder daran erinnern. Ich bin froh und dankbar, dass hier bei uns in der neuen Werkstatt viele ihre Gaben einbringen, ihre Zeit und ihre Kraft einsetzen. Ich denke an unsere fleißige Nähfrauen, genauso wie an unser kleines und feines, aber sehr treues Musikteam, an die Moderatoren, die Mitarbeiter im Kinderprogramm, an die Leute an der Technik, an alle Helfer, die hier beim Auf- und Abbau helfen, an die vielen, die was mitbringen, sobald es wieder Essen möglich ist, findet es auch wieder statt. Nicht zu vergessen, die vielen Beter im Hintergrund. Das ist schön. Aber wie in jeder Gemeinde gibt es auch bei uns immer noch Lücken und Defizite, die zu Mangelerscheinungen führen und wenn wir sie nicht beheben, zur Überlastung Einzelner. Und das soll eigentlich nicht sein. Wir sind mit diesem Thema also noch lange nicht durch. Das Thema wird uns deswegen auch beim übernächsten Gottesdienst in 4 Wochen nochmal beschäftigen. Da wird es noch viel mehr Raum einnehmen. Aber schon jetzt will ich dir diese persönliche Frage mitgeben. Wo siehst du deine Gaben und deine Aufgaben, um der Familie Gottes zu dienen, um etwas einzubringen, das Gemeinschaft wächst? Gemeinschaft bedeutet Beteiligung in einem ganz praktischen Sinne. Wo ist also der Dienst, der deinen Fähigkeiten entspricht und der die Gemeinschaft stärkt? Wir tun etwas gemeinsam, was keiner alleine tun kann. Wir wollen in diese Welt hinein ein Zeugnis geben für unseren Herrn Jesus. Und wenn er sagt, das geschieht durch Gemeinde, wo ihr euch liebt, erkennen die Menschen, dass ihr Jesus nachfolgt, dann heißt es, wir brauchen einander als Zeugnis in dieser Welt. Willst du ein Teil davon werden? Vielleicht bist du es schon lange, vielleicht aber auch noch nicht. Dann komm doch einfach nächste Woche in eine unserer Kleingruppen, damit wir noch persönlicher über dieses Thema weiter ins Gespräch kommen. Lasst uns zum Schluss noch die 4. Ebene der Gemeinschaft anschauen. Gemeinschaft besteht im gemeinsamen Leiden. Zur Gemeinschaft gehört neben der Freundschaft, der Verwandtschaft und Mitgliedschaft und über die Partnerschaft hinaus eben auch die gemeinsame Leidenschaft. Rick Warren schreibt dazu, wenn wir gemeinsam dienen, dann leisten wir einen Beitrag. Doch wenn wir gemeinsam leiden, dann nehmen wir mit unserem ganzen Herzen Anteil. Wieder geht es um herzliche Liebe, um leidenschaftliche Liebe, die Jesus vorgelebt hat und der wir nacheifern dürfen. Das griechische Wort für Gemeinschaft heißt Koinonia. Es bedeutet, untereinander so hingegeben zu sein, wie sich Jesus hingab. Das ist die tiefste Form von Gemeinschaft. Ich denke, viele von euch kennen Johannes 3, Vers 16. Vielleicht sogar auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Geht er noch weiter, damit alle, die in den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das haben wir alle schon oft gehört, aber nur wenige kennen 1. Johannes 3, Vers 16. Was steht denn da? Christus gab sein Leben für uns hin. Darin haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Also aus seiner Liebe erfolgt oder folgt, dass wir das ihm nachmachen. Die größte Form der Liebe ist leidenschaftliche Hingabe. Damit ist aber kein frommer Fanatismus gemeint, sondern die Bereitschaft, um der Sache Jesu willen zu leiden. Wir sollen nicht das Leiden suchen. Wir müssen das Leiden auch nicht lieben. Aber wir sollen bereit sein, leidensbereit sein. Und auch dort, wo ein Gemeindeglied leidet, eben mitleiden, nach unseren Möglichkeiten mithelfen, seine Lasten zu tragen. Paulus schreibt, leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. In einer Gemeinschaft teilt man Freude und Leid miteinander, wie in einer guten Familie. Unsere liebe Frau Hassan, die meistens hier vorne irgendwo gesessen ist, ist seit 26 Wochen im Krankenhaus. Und noch ist nicht abzusehen, wann sie wieder heim darf. Jetzt ist sie? Dann weißt du ein bisschen mehr als ich, weil ich vor 3 Tagen mit ihr telefoniert habe. Und dann hat sie gesagt, noch ist nicht abzusehen. Das freut uns ja sehr. Und wir merken, dass unsere Gebete Wirkung zeigen. Wir beten auch regelmäßig montags, wenn wir hier Bibelgesprächskreis in der neuen Werkstatt haben. Und letztes Mal hatte eine der Frauen die tolle Idee, eine Karte zu schreiben. Alle haben darauf unterschrieben, uns ihr als Ermutigung ins Krankenhaus zu schicken. Und dann habe ich die Telefonnummer bekommen, dass man sie auch im Krankenhaus anrufen kann und habe die Woche mit ihr telefoniert. Dann hat sie sich bedankt für die Karte, für den Anruf und hat sich gefreut, dass sie hier dazugehört, auch wenn sie gerade nicht seit langer Zeit kommen kann. Und hat gesagt, und ich freue mich, wenn ich wieder kommen kann. Und jetzt betet, dass es bald ist. Und jetzt sagst du uns jetzt gerade schon, dass sie in Kur kommt. Vor dem Eingang zum Missionshaus in Bad Liebenzell, wo ich ja 4 Jahre lang studiert habe, da steht der Anfang von Galater 2, Vers 6. Einer trage die Last des anderen. Das habe ich immer als konkrete Aufforderung empfunden, den Brüdern die Last abzunehmen, wenn sie nach einem Heimfahrwochenende mit ihren vollen Taschen gekommen sind und die vielen Stockwerke vom Missionshaus hochlaufen mussten. Dann habe ich gesagt, komm, darf ich dir eine Tasche abnehmen? Doch nicht alles Schwere können wir unserem Nächsten abnehmen. Vieles muss doch letztlich jeder für sich tragen. Und doch fällt manches leichter, wenn man Menschen an seiner Seite weiß, die mitbeten, die andere liebevoll ermutigen, einfach nur da sind und ihre Nähe schenken. Gerade vorher beim Reilaufer habe ich gehört, wer krank ist, wer heute nicht da sein kann oder wer demnächst nochmal ins Krankenhaus muss, gebt es ruhig weiter, wir beten gern da dafür. Wenn wir das tun, dann machen wir es wie Jesus und lassen unsere leidenschaftliche Liebe eben ganz praktisch werden. Darum geht's. Damit erfüllen wir dann auch das, was im zweiten Teil dieses Verses steht, nämlich das Gesetz Christi, das, was ihm von Herzen wichtig ist. Ich fasse nochmal zusammen. Das zweite Lebensziel ist Gemeinschaft. Das bedeutet, dass wir nicht nur Gott lieben, sondern auch seine Familie lieben sollen. Und diese Liebe zeigt sich in 4 Ebenen. Im Teilen, also indem wir Freundschaft miteinander leben, In der Zugehörigkeit, Verwandtschaft und Mitgliedschaft ist hier genannt. Als Mitglieder am Leib Christi dienen wir einander, eben jeder mit seiner Gabe. Und viertens auch, wir leiden gemeinsam und tragen und ertragen uns auch gegenseitig. Amen. Ich möchte beten mit uns. Himmlischer Vater, danke für diese großartige Familie, die du auch hier unter uns gerade baust. Danke, dass ich ein Teil davon bin. Und hilf du mir, meine Brüder und Schwestern von Herzen zu lieben, mein Leben mit ihnen zu teilen und meinen Part zu übernehmen. Deine Leidenschaft für uns, die soll auch unsere Leidenschaft für dich und für deine Gemeinde entfachen. Dazu hilf uns allen.
Ja, jetzt noch einige Termine und Informationen. Herzliche Einladung zu den Kleingruppen. Tom hat es schon in der Predigt gesagt. Am Montagmorgen um 14 Uhr eine Kleingruppe hier in der Werkstatt und dann am Dienstagabend 20 Uhr. Da ist es auch möglich, über Zoom mit dabei zu sein. Und am Mittwochvormittag um 9 Uhr die Frauengruppe, die sich auch nochmal über den Gottesdienst austauscht. Dann ist in der kommenden Woche am 24. um 19.30 Uhr eine Besprechung zur Planung vom ökumenischen Gottesdienst zum Karfreitag. Wer da noch mit überlegen, mitplanen möchte, darf sich bei Tom gern melden. Und dann laden wir wieder herzlich ein, heute in zwei Wochen am 6. März um 10.45 Uhr zum nächsten Gottesdienst mit dem Thema Ich lebe, um Jesus ähnlicher zu werden. Ich möchte uns den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt. Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich ängstigst, und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude und für die Menschen, die er dir schenkt. Amen.